Nana, nachhaltig nachgefragt, der Podcast.
Willkommen, hallo Marika.
Hallo Thorsten.
Hallo Dieter.
Hallo Thorsten, hallo Marika.
Schön, euch zu sehen.
Ja, wir sehen uns, ihr hört uns nur, aber das ist gut so.
Es hat schon sehr lustig angefangen. Irgendwann, wir werden es nicht mehr lange verheimlichen, irgendwann zeigen wir mal, wie Thorsten sich hier vorbereitet.
Der Chaot.
Der Vollprofi, beides. Na. Diese Bandbreite vereinst du.
Wir haben aber heute auch einen Profi dabei.
Ja.
Und zwar.
Ich freue mich sehr.
Dieter Könners. Wir machen ja hier nachhaltig nachgefragt und jetzt haben wir sogar einen Experten. Wir haben einen Umwelttechniker da.
Ich müsste es sogar präzisieren. Die Ausbildung damals hieß Fair und Entsorger. Es war eine lustige Geschichte.
Entsorger ist Müllabfuhr, ne? Oder Müllkippen.
Korrekt. Um die Geschichte ganz korrekt zu erzählen, ich habe eigentlich gedacht, ich gehe damals zur Bundeswehr. Also damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Und habe abends bei einer Veranstaltung oder vielmehr bei so einem Kneipenbesuch einen Freund getroffen und wir kamen so ins Gespräch, der war ein Jahrgang über mir und der war so schon durch und der machte Zivildienst. Ich sage, nee, Zivildienst ist nichts für mich. Ich gehe dann halt so, nee, sagte, ich bin beim Naturpark. Okay, Naturpark. Bei mir um die Ecke, Schwalm-Nette. Dann hat er mir von der Arbeit erzählt, unter anderem eben auch Bäume pflanzen.
Also, ne? Ja,
genau, unter anderem Bäume pflanzen. Wir haben Exkursionen mit Schulklassen gemacht. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Die hat mich so angefixt und auch inspiriert, dass ich gedacht habe, so in dem Bereich willst du irgendwie mal was Berufliches machen. Da bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe einfach nur nachgefragt, hör mal, was gibt es denn in dem Bereich so für Ausbildungsmöglichkeiten? Und ich war schon, ich glaube, 22 damals und dann hat man gesagt, so, ey, ja, hier, Fair- und Entsorger, ganz neuer Beruf, ne, gibt es so seit, ich glaube, Mitte der 80er. Der Firma Tridikens, ein ganz großer Entsorger damals, der war direkt bei mir vor der Haustür, also in der Stadt. Ich denke, super, das ist eine tolle Idee. Und gesagt, getan. Und dann habe ich diese Ausbildung damals gemacht. Und du machst als Fernentsorger alles und nichts. Also du bist quasi alle 3 Monate irgendwo anders. Ich habe auf Mülldeponien gearbeitet. Ich habe in Kläranlagen gearbeitet. Ich war in einem Zeichenbüro. Das ist so vielschichtig. Ja, und am Ende fragst du dich, was willst du denn jetzt eigentlich damit machen? Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann studierst du noch Betriebswirtschaft. Da merkte ich aber, ich war eingeschrieben, ich glaube hier in Düsseldorf sogar, genau. Und da merkte ich aber, nee, das ist irgendwie, du wolltest eigentlich immer was mit Sport machen und so. Also die Ausbildung war jetzt gut, ich habe es ja zu Ende gemacht. Naja, ich kürze das jetzt ab. Ich habe dann Sport studiert in Köln, bin Sportjournalist geworden, aber nicht lange und bin dann übers Radio damals auch ein Volontariat dann in diese Medienbranche so reingerutscht.
Daher kennen die Leute, die das jetzt hören, auch meistens die Stimmen. Ich kürze mal kurz
WDR
ab.
WDR können WDR, es kämpfen.
Erstmal Duisburg, ne?
Ja, das waren meine ersten Fernsehsachen
in Duisburg, dann ARD Morgenstudio, Morgenmagazin, Bundesliga aktuell, Handball, keine Ahnung, Servicezeit und die Tönnies kämpft, also total viel, man kennt ihn eigentlich.
Fragen.
Ja, aber warum denn? Weil wollen wir ja gar nicht auf Dieter schon, ne, aber jetzt gerade aktuell Stern TV. Also wir haben Promi hier.
Ja.
Deswegen haben wir ihn nicht eingeladen.
Nein.
Ich kann damit auch nichts anfangen, wenn ich ganz ehrlich
ganz,
bin.
Ganz
also
mach dich sympathisch.
Ich fühle mich überhaupt nicht so. Ich merke das auch schon mal so eher so beim Bäcker, ne, wenn ich dann so merke, so ach okay, du hättest dich vielleicht vorher kämmen können. Ne, so irgendwie, es klingt jetzt vielleicht lustig, aber ich mache gerade auch zu Hause irgendwie nichts so draus und naja. Jeder macht es halt so, wie er meint.
Auch heute sitzt er ungekämmt hier, aber er sitzt auch nicht hier, weil er Promi ist. Wir haben dich eingeladen.
Weil er nett ist.
Und weil er was Cooles macht.
Willst du den Check
und
schon
weil
haben?
Er was Cooles macht.
Ja, weil er nett ist und dann noch hat ihm irgendwie die Flutkatastrophe 2021 angetickert.
Ja, also da kommen viele Punkte so zusammen. Als diese schlimme Katastrophe über uns hereinbrach, bin ich einige Tage später ins Ahrtal gefahren. Und ich bin im Nachgang ganz oft gefragt worden, Dieter, wie muss ich mir das vorstellen? Und ich sag immer den gleichen Satz bis heute, das kann man sich nicht vorstellen. Also wie willst du jemandem erklären, dass ein kleiner Fluss, der 70, 80 Zentimeter Wasserhöhe hat im Sommer.
Eigentlich eher im Bach, oder?
Genau, dass diese A in der Spitze zweistellig war, also 10, ich glaube sogar bis 11 Meter. Und das sind ja mehr als 2 Stockwerke. Ja, und wenn du dann siehst, wo dieser Fluss sich ausgebreitet hat, also diese Wassermassen in diesem durchaus sehr engen Ahrtal, die sich da ihren Weg gebahnt haben, das ist eben einfach nicht zu beschreiben. Also ich will einen Satz mal sagen, im Zusammenhang auch mit unserer Baumpflanzaktion kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen.
Ja, Robin Gut.
Genau. Ich habe den Jürgen Milski als unseren Baumpaten gewonnen und mit dem Jürgen bin ich an dem Pflanztag wir waren in diesem Flutmuseum, alle waren total ergriffen und viele wussten gar nicht dieses dramatische Ausmaß, also dieses auch über die Länge. Und dann bin ich weitergefahren zu unserer Pflanzfläche und das waren dann echt nochmal so 35 Kilometer. Also die A entlang unserer Pflanzfläche war in Müsch an der oberen A. Und ich habe dann mit Jürgen so ein bisschen telefoniert und habe ihm so wie so ein Tourguide einfach erzählt, was ich an den jeweiligen Stellen selber alles schon so erlebt habe. Und irgendwann sagt er, du Dieter, ich muss dich mal was fragen. Ja, sag, was denn? War das hier auch? Wie hier auch? Ja klar, hier ist ja auch die A. Wir fahren ja mehr oder weniger da gerade auch entlang. Das wusste ich nicht. Für mich kam das immer so rüber, sagte Jürgen. Und ich fand das auch sehr glaubhaft und nicht irgendwie unwissend. Das war an so einer, an so zwei, drei, vier Kilometern so ganz schlimm. Das waren so, weil man kann diese Bilder ja nicht unterscheiden und man kennt auch nicht jeden kleinen Eifelort und so. Und da ist mir erstmal klar geworden, wie wenig die Menschen über diese Wahnsinnsdimension wussten, obwohl auch relativ viel berichtet worden ist. Ich habe gesagt, das ist die größte Baustelle Europas, ja, diese Schneise der Zerstörung. Das hat einen gepackt, wenn du da warst. Deswegen sind ganz viele Menschen da auch kleben geblieben, um zu helfen. Ich auch. Und jeder hat immer das gemacht, was er konnte. Da gab es einen LKW-Fahrer, einen Baggerfahrer und dann gab es eben einen wie mich, der hat halt eher darüber berichtet. Und so hat jeder so seine Nische da gefunden. Und ich muss euch sagen, so schlimm die Katastrophe war, so tolle Menschen habe ich da kennengelernt. Herzensmenschen, Macher, Leute, die nicht groß rumlamentieren, sondern die einfach anpacken. Und daraus ist so eine gesellschaftliche Dynamik entstanden. Die war eigenartig und krass cool zugleich, denn du hattest auf einmal so ein Wir-Gefühl. So, ne? Es war so ein bisschen wie Anarchie, weil es gab fast keine Regeln. Irgendwie jedem musste irgendwie geholfen werden. Und das Coole ist, es hat funktioniert. Ich mache ein Beispiel. Ich war da ganz gut vernetzt mit ein paar Helfern und er erzählte einer, der sagte, ey, wir brauchen Sicherheitsschuhe. Und der hat auch über Facebook viele Aufrufe gemacht, ist dadurch auch sehr bekannt geworden. Und dann hat er einen Aufruf gemacht und hat gesagt, ey, wir haben keine Sicherheitsschuhe, hier ist alles kaputt und mit unseren Turnschuhen ist alles scheiße oder was auch immer. Und am nächsten Tag kam ein Sattelschlepper, nicht irgendwie ein kleiner Transport, kam ein Sattelschlepper, hat da Paletten Schuhe abgestellt, hier. Ne, irgend so ein Sponsor halt. Und das ging die ganze Zeit so Reifenhersteller, weil die sich alle die Reifen kaputt gefahren und. Also ein wahnsinniges Wir-Gefühl. Es gibt beispielsweise die Hilfsorganisation, die Dachzeltnomaden als Hilfsorganisation im Ahrtal dann aktuell gegründet. Noch gibt es sie. Und die haben so einen Slogan, das Wir zählt. Und in diesem Satz, das sind drei Wörter, ne, das Wir zählt. Da steckt so viel Kraft und Energie. Und ich fand das großartig. Mich hat es eben auch angefixt und ja, daraus sind eben ganz viele Sachen entstanden.
Bis heute. Es hängt ja, ist ja auch überall an ganz vielen Häusern immer noch angebracht und vieles läuft ja auch bis heute weiter oder es gibt wieder neue Sachen. Also es ist wirklich beeindruckend, wie da sich Gruppen gefunden haben, zusammenarbeiten. Und für euch war das ja dann auch, beziehungsweise für dich ganz persönlich, auch ein besonderer Startpunkt.
Genau, ich habe, was Thorsten ja ansprach, mit meiner Entsorgungsvergangenheit so meine ersten Fußstapfen in dem Bereich gemacht. Ich wusste schon in den 90er Jahren, was Kreislaufwirtschaft bedeutet. Ich habe damals schon gelernt, dass es keinen Abfall gab, sondern einen Wertstoff. Bis heute schmeißen wir ja die Sachen, wenn du sie wegschmeißt, wirst du ja wahrscheinlich jetzt auch den Satz hören, ich schmeiße meinen Kram in den
Mülleimer, ne?
So, genau. Und da ist das böse Wort Müll. Und Müll impliziert immer, man braucht es nicht mehr. Und es ist leider so, dass wir durch die über zwei, drei Generationen uns so ein Konsumverhalten angeeignet haben und auch gelernt haben, das selbstverständlich geworden ist. Also ja, für uns
von
ist,
Müll reden und nicht von Wertstoffen.
Exakt. So, und es ist alles selbstverständlich geworden, dass wir das alles besitzen, dass wir das alles kaufen können. Wir hatten sehr viel Wohlstand über, also ich bin auch mit Wohlstand groß geworden, wie so viele. Also wir kannten irgendwie existenzielle Sorgen, glaube ich, in unserer Zeit damals alle nicht. Ich habe gelernt, dass es ein Wertstoff ist. Und heute ist das, was wir wegwerfen oder ich möchte es mal positiver formulieren, das, was wir abgeben in eine Sammelbox, ja, und wir reden immer noch über Mülleimer, in Anführungszeichen, ist ein Rohstoff. Das verstehen nur viele gar nicht. Also hier steht eine Plastikflasche auf dem Tisch, also eine Wasserflasche und viele denken jetzt, ah, Plastik, Kunststoff, das böse Plastik. Das wissen viele aber gar nicht, dass Plastik per se nicht böse ist. Also Kunststoff schon mal gar nicht, denn es ist ein unwahrscheinlich tolles Material, wenn du es entsprechend einsetzt und ähnlich wie beim Papier übrigens, kann man je nach Qualität des Kunststoffs es auch häufiger recyceln.
Aber dann vor allem Sorten getrennt.
Ja, genau. Also früher hat man gesagt, ja, man hat Gießkannen und Parkbänke draus gemacht, aber es geht mittlerweile schon sehr viel spezifischer. Also du kannst es auch so wieder recyceln.
Also was ich gestern gesehen habe, ich habe eine kleine Tochter und die schleppt ja immer Prospekte an. Also kleine Tochter, ne? Teenager, jetzt gerade. Und die hatte noch so ein Playmobil. Ja, also ich mache jetzt keine Werbung für Playmobil, aber dann gucke ich so, dann steht auf einmal drin, 80% der Playmobil-Plastiksachen werden aus recycelten Sachen gemacht. Also das ist doch eigentlich dann eben der Rohstoff und nicht...
Frag mal, wie viele das wissen.
Keiner.
Ich wusste das jetzt bei Playmobil ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kenne einen großen Hersteller, Frosch. Ja, also kennt jetzt jeder, der im Supermarkt einkaufen geht und
die Reinigungsmittel,
und Reinigungsmittel benötigt. Die setzen ausschließlich Rezyklate ein. Also ich habe bei Frosch damals einen Film gedreht. Also ich habe einen Film über die Entsorgungsbranche gemacht und war unter anderem deswegen auch bei Frosch. Hab mir das angeguckt, wie diese Rezyklate, diese Kunststoffgranulate, wie die eingeschmolzen werden und so. Das war hochspannend und habe damals schon gesehen, das sind auch echt schon ein paar Jahre her, wie das funktioniert. Und das funktioniert wirklich. Es dringt halt nicht so durch, weil wir, glaube ich, auch diese Notwendigkeit, ich würde fast sagen, diese dramatische Notwendigkeit des Handelns, des Andersdenkens noch nicht so implementiert haben, bei uns allen. Also auch, ich nehme mich da nicht raus. Also bei allem, was wir übrigens jetzt erzählen, ich sitze jetzt nicht hier als der Typ mit dem grünsten Daumen. Bin ich, weiß Gott, ich bin mit dem Auto hingekommen. Können ja Leute sagen, ja, irgendwie fahr doch die 40 Kilometer irgendwie mit der Bahn oder mit dem Rad oder mit beidem. Was ich möchte ist, und wir reden ja vielleicht gleich auch noch über Robin Good und so.
Auf jeden Fall, dafür bist du hier eingeladen.
Genau. Was ich möchte ist, ich möchte diesen Druck aus diesem Thema nehmen. Ich möchte weg von dieser Schwarz-Weiß-Diskussion. Ich möchte nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist automatisch schlecht. Das ist nämlich alles, das vergiftet unsere komplette, übrigens nicht nur im Bereich der Nachhaltigkeit, unsere gesellschaftliche Atmosphäre. Ich möchte gerne Angebote schaffen. Also so wie wir kommen ins Gespräch und jetzt hast du Playmobil-Figuren. Großartig, ich wusste es nicht. Jetzt fahre ich nach Hause und sage irgendjemand, der jetzt, ne, sage ich habe gehört, kann man ja hier einen Faktencheck machen, 80% recyceltes Material. Und genau das ist doch das, wo wir gemeinsam hin wollen. Also,
genau das ist halt auch super nachhaltig, finde ich. Also ne, es ist nicht nur das, was wir tun, sondern auch wie wir es tun und wie wir ja eine Stimmung schaffen, dass man auch Lust hat, etwas zu tun oder sich mit Themen zu befassen oder mitzumachen. Das
ja,
ist
und,
ja, glaube ich, auch total wichtig.
Ja, aber Marike, wie schafft man Lust?
Genau, indem man nicht die ganze Zeit davon von Horrorszenarien spricht und nicht davon die ganze Zeit vom Wording her spricht, meiner Meinung nach, du musst verzichten, du musst damit aufhören, das ist zu viel. So diese negative Haltung,
so,
die halt wegzunehmen.
Dankbar, dass du das gesagt hast, denn ich sage das immer gerne mit so einem Satz zusammengefasst, die einen kleben sich auf die Straße fest und andere pflanzen einen Baum. Und ich habe mich mit Robin Good fürs Baumpflanzen entschieden, weil ich der Meinung bin, diese, selbst wenn Klimakleber protestieren, weil es denen vielleicht sogar wirklich um unsere Zukunft geht, ja, dann muss man sagen, gut gemeint ist halt einfach nicht gut gemacht. Und die machen ganz viel in dem Bereich leider kaputt, wo man uns alle für sensibilisieren sollte. Ich glaube, sie haben leider eher das Gegenteil damit erreicht, wenn es um eine nachhaltigere Zukunft, eine nachhaltigere Bewegung geht. Und
ja, da habe ich immer so das, wenn ich dann an den Klimakleber oder die mit orange Farbe alles kaputt machen. Ich meine, ist das nachhaltig? Die sind für Nachhaltigkeit, ne? Was du auch letztens in deinem Podcast gesagt hast, kommen wir gleich zu, aber erstmal den Satz zu Ende führen. Die gehen hin, nehmen Kleber, kleben sich auf der Straße fest, versauen dadurch, muss die Straße aufgerissen werden, dann ist das ja nicht mehr nachhaltig. Oder die gehen hin, machen Restaurants mit oder irgendwelche Flugzeuge.
Möchte ich mal sagen, ich unterbreche dich jetzt einfach mal, Thorsten.
Und das ist doch nicht nachhaltig.
Ja, aber weißt du,
ist aber schade, dass wir so die Diskussion führen, weil eigentlich wollen die was Gutes und es ist schade, dass wir darüber sprechen.
Genau.
Ich finde es sogar schade, dass wir denen Energie geben. Also die kriegen gar nicht meine
genau.
Energie. So, also.
Genau.
Machen wir hier Stopp und gehen
ja,
jetzt mal auf
genau.
Die Sache, die du im Podcast erwähnt hast, bevor wir dann endlich auf Robin Good kommen, weil ich will Robin Good kennenlernen. Frage, hast du Angst vor der Zukunft? Deine letzten zwei Podcast-Folgen war genau diese Antwort. Oder haben Jugendliche dann Angst? Das war ja die Aussage.
Ich finde, Angst ist ein schwieriges Wort, weil es so emotional klar besetzt ist. Wenn man sagt, man beantwortet diese Frage mit Ja, dann, dann löst das natürlich berechtigte Nachfragen aus. Ich habe Sorgen, ja. Ich sorge mich. Ich habe auch Kinder. Und ich bin ohne Sorgen groß geworden. Also ich habe mir, wir waren damals in den 80ern, da gab es noch den Kalten Krieg, Anfang der 80er saurer Regen, dann kam Tschernobyl und so. Also wir hatten natürlich auch unsere Probleme, aber ich habe mir keine existenziellen Sorgen gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das gesellschaftlich auseinander auseinander driftet. Auch damals gab es schon irgendwelche Randgruppen, aber es war irgendwie so ein, trotz allem ein gesellschaftliches Nebeneinander her, was irgendwie noch so funktioniert hat, ohne dass man irgendwie, wir erleben es vielleicht auch gerade jetzt so potenziert seit Jahren durch die sozialen Netzwerke, weil sich ja jeder zu allem äußern kann. Das gab es ja früher gar nicht.
Ja, ich glaube, es hat aber ganz viel auch mit Haltung zu tun und ich blicke sehr optimistisch auf viele jüngere Wissenschaftler, auf eine jüngere Generation, die auch gerade das umdrehen und sagen, was, wenn wir es schaffen? Was, wenn wir die erste Generation sind, die einen nachhaltigen Planeten schaffen? Lasst es uns anpacken und im Grunde genommen konstruktiv nach vorne gucken und sagen, was können wir denn tun? Weil zu sagen, es ist alles ganz schlimm und die Welt geht unter und jetzt machen wir gar nichts, ist ja auch keine Lösung.
Zum Zeitpunkt, wenn das hier wahrscheinlich ausgestrahlt wird, wird auch eine weitere Robin-Good-Podcast-Folge wahrscheinlich schon auf dem Markt sein mit einem jungen Mann, der ähnlich wie bei Friday for Future, also einfach nur, weil sich da viele junge Menschen einfach für ihre Zukunft interessiert haben und engagieren. Und der macht es eben als Unternehmer und sagt, ich beschäftige mich mit nachhaltigen Lösungen und hat mir ein Papier mitgebracht. Und zwar war das ein weißes Blatt Papier. Du denkst dir so, ja und jetzt, was ist das? Sagt er, ist ein Einschlagpapier. Ich sage, wofür? Ja, für den Lebensmittelbereich. Jeder kennt das. Du bist beim Metzger oder im Supermarkt mittlerweile. Es gibt ja kaum noch Metzger leider, also an der Wursttheke. Und dann haben die da diese Folie, ne, und dann packen die da deine Schinkenwurst und keine Ahnung was ein. So, das ist aber Folie. Die hat eine Lebensdauer von, weiß ich nicht was, ein paar Tagen. Und dann schmeißt du die in die Wertstoffsammelbox. Im Idealfall kommt sie dann da rein, wo du trennst. Ne, also es ist kein Restmüll, sondern es ist halt Kunststoff. Ja, und dann war es das. Und dann ist ja die Frage, wird es recycelt, wenn ja, wie und was kann man daraus machen und ist es überhaupt notwendig? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ich kürze ab. Er hat ein Papier entwickelt über einen Hersteller, das ist eben komplett aus Papier, das ist ein Einschlagpapier. Du gehst mit der Hand so drüber und du fühlst so eine Art leichte Beschichtung, die ist auch so, das ist ganz glatt, aber das Material ist 100% Papier, es ist frei von irgendwelchen Giftstoffen oder irgendwas anderem, frei von irgendwelchen Klebern. Das Papier ist zu 100% nachhaltig und der versucht das jetzt gerade so in dem Markt zu etablieren.
Komisch, weil früher gab es ja dieses Wachspapier. Mhm. Also ganz früher.
Ja.
Wo wir noch Kind waren, sind wir ja dann irgendwie zum Metzger und haben die das in Wachspapier, also so eine Art beschichtetes Papier eingepackt.
Und das war mehrfach verwendbar, ne? Übrigens.
Ja. Und jetzt kam dann irgendwann diese Kunststoffe auf. Aber jetzt mache ich hier Break, weil ich möchte ja irgendwann mal den Podcast anfangen.
Ach so, ich dachte, wir sind mit drin.
Jetzt fangen wir an.
Flutkatastrophe 2021. Einer der Organisationen, die jetzt noch existieren, ist Robinhood.
Mhm.
Ich denke mal, dass einige auch nicht mehr so aktiv sind.
Ja, es haben sich natürlich zwangsläufig einige zurückgezogen. Die Dachzeltnomaden, die ich ja schon erwähnt habe, die lösen sich jetzt auf als Hilfsorganisation, weil die meiste Arbeit jetzt getan ist und das ist natürlich auch alles mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden. Uns gibt es jetzt noch, wir haben einfach da im Ahrtal sozusagen unseren Fußabdruck hinterlassen und wir sind ganz oft gefragt worden, nein, Mensch, Dieter, wie kann man euch denn unterstützen und wie können wir die Menschen unterstützen? Und
sag doch nochmal kurz, was ihr überhaupt macht.
Robinhood ist eine Initiative für nachhaltiges Leben. Das ist so unser Kernsatz. Da kann man jetzt eine ganze Menge drunter subsumieren. Ich habe ja einiges auch schon angesprochen, was auch Teil unserer DNA ist. Wir haben gesagt, wir wollen die Menschen mitnehmen, weil wir uns als Kommunikationsplattform in erster Linie verstehen. Deswegen auch den Robinhood Podcast. Und wollen mit Menschen ins Gespräch kommen, denen unsere Zukunft eben nicht scheißegal ist. Das können Einzelpersonen sein, also das kann eine Frau sein, die Verkäuferin war bei irgendeinem Klamottenladen und sagt jetzt, ich mache jetzt einen Unverpacktladen. Das können Institutionen sein, die sich sowieso mit Nachhaltigkeit beschäftigen oder Unternehmen eben wie Frosch, die sagen, wir können ja mal darüber reden, wie wir es machen. Vielleicht inspiriert das ja auch andere. Ab und zu haben wir auch mal einen Promi dabei, damit wir über die Reichweite natürlich auch gucken, dass wir unsere schöne Botschaft in die große weite Welt hinaus getragen bekommen. Und all das verbindet Robinhood. Das heißt, wir wollen über Nachhaltigkeit reden. Wir haben relativ schnell den Begriff durch enkelfähig ersetzt, weil der deutlich mehr Kopfkino auslöst. Hab jetzt mit Axel Berger von der Haniel Stiftung, wo der Begriff, ja, man könnte sagen, so ein bisschen herkommt, wird jetzt zu kompliziert, das zu erklären, aber es gibt halt diese enkelfähige Kombination mit Haniel. Und der war auch in einem Podcast großartiger Typ. Großartige
Verlinken wir euch in den Shownotes.
Ja. Ja, also wir sagen, wir brauchen bei Robinhood ein enkelfähiges Verhalten. Und wie erreichen wir das? Indem wir anfangen, diesen zum Teil negativen Druck, der im Zusammenhang mittlerweile, zumindest aus meiner Sicht, beim Thema Nachhaltigkeit kommt, den zu positivieren. Also wir wollen den Leuten sagen, ey, Nachhaltigkeit, dieses große Wort, ersetzen wir durch enkelfähig. Und wenn du dann mal draußen Freunde, Bekannte fragst, was verstehst du unter einem enkelfähigen Verhalten? Da kriegst du eine ganz andere Reaktion, als wenn du sagen würdest, was verstehst du denn
unter Nachhaltigkeit?
So, das ist nämlich alles und nichts mittlerweile. Und deswegen wollen wir es bei Robinhood konkret machen. Also wir wollen mit Menschen reden, die konkret sagen, was tue ich jetzt schon, ich als Einzelperson, und wollen damit auch zeigen, es geht auch im Kleinen, es geht auch mit einzelnen Menschen und die können auch was auslösen, weil ganz oft kommt ja dieser Nachsatz auch im Zusammenhang mit CO2 und...
Ich kann ja eh nichts machen.
Exakt. Danke, genau. Und Deutschland ist doch nur für 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Da denke ich mir, ja, und deswegen tun wir nichts. So nach dem Motto, erstmal die bösen Chinesen, die übrigens auch nicht mehr so böse sind, wenn man mal sieht, wie die in Solar investieren.
Und die übrigens das produzieren, was wir konsumieren und die dann, ne? Aber das ist ein anderes
Thema. Wenn man in China auf die Straße geht, du, hier Düsseldorf, wir sitzen ja hier mitten in Düsseldorf, wenn man hier auf die Straße geht, versteht man sich nicht. CO2 wird... vor Ort produziert, man steht mitten in einer Straßenschlucht, es ist laut. Steh irgendwo in China, den kleinsten Ort, den du hast, du stehst leise, weil es sind fast nur noch Elektroautos unterwegs.
Das ist ein eigener Podcast, das Thema, was du jetzt ansprichst, ist aber trotzdem wichtig, denn Deutschland ist das Autofahrerland schlechthin gewesen, ja, mit unseren ganz, ganz großen und weltweit bekannten und sehr anerkannten Automarken. Wir haben nur einfach die Entwicklung verpennt. Also hier ist einfach sowohl von volles Programm, einmal die Autohersteller selber mit ihrem, ich hätte jetzt fast gesagt, arroganten Selbstverständnis, Verbrenner wird es ewig geben. Und die Politik natürlich auch. Und jetzt gibt es halt welche auf dem Markt, du hast die Chinesen, Thorsten, angesprochen, die uns rechts und links mit Vollgas überholen und die jetzt nicht nur auf den chinesischen Markt drängen, sondern mittlerweile auch auf den europäischen. Und das haben jetzt die Autohersteller, glaube ich, auch erkannt. Und da gibt es auch keinen Plan B. Da gibt es auch keine Alternative. Ich meine, wir reden über fossile Brennstoffe, Öl. Ich weiß nicht, wie lange die weltweiten Ölreserven noch halten, bis 2000
irgendwas.
Und, ne,
und wir sind auch gerade sehr dankbar, dass sie so viel Photovoltaik herstellen für uns.
Genau, also da ist eine ganze Menge mehr möglich. Wir tun es halt einfach nicht aus den verschiedensten Gründen. Auch das, wir könnten das immer jetzt so als Unterpodcast jetzt thematisch.
Also wir machen jetzt hier 6,5 Stunden Aufnahme und machen euch dann diese Folge in 23 Folgen.
Aber
wir machen hier immer um Robinhood. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Ihr pflanzt Bäume.
Ja, weil das war... das, wo wir gesagt haben, wir versuchen neben dieser Theorie, also einfach nur über Dinge zu reden, so wie wir es tun, was ich für wichtig halte, sensibilisieren, Angebote schaffen. Das geht einfach nur über vernünftige und, wie ich finde, auch sehr ausführliche Gespräche. Deswegen sind Podcasts dafür immer sehr geeignet, weil wenn man das Gefühl hat, das Gespräch ist interessant, dann kann man sich einfach auch mal eine Stunde über sowas unterhalten. Und man hat auch Raum dafür. Das ist leider, ich meine, ich komme ja nun mal aus der Medienbranche.
Also hier sitzen 3 Quatschweiber, da muss man ganz klar sagen.
Ja, aber...
es kann also, wenn ihr Zeit habt, die nächsten 6,5 Stunden...
Aber es läuft ja jetzt schon 26 Minuten, oder? Ja, guck mal, also bei meiner Sendung, die ich jetzt moderiere, da bist du mit dem Thema schon seit mehreren Minuten durch.
Seit 20 Minuten durch.
Ja, so ungefähr. Robinhood hat gesagt, wir reden drüber. Wir schaffen Angebote, wir wollen Menschen sensibilisieren und wenn wir von 100 Menschen irgendwie 2, 3, 4 mitnehmen, die gesagt haben, irgendwie, boah, das fand ich interessant, das wusste ich so gar nicht, dann ist eine ganze Menge erreicht. Erstens. Zweitens, wie kriegen wir es denn haptisch hin? Also wie können wir es noch sinnlicher machen? Und da kam irgendwann mal so dieser Geistesblitz, wobei es war eigentlich kein richtiger Geistesblitz, es waren Bäume, die wir in Karst am Niederrhein ausgepflanzt haben oder haben auspflanzen lassen, die mussten eigentlich für eine Stromtrasse gefällt werden. Das waren Bäume aus einer Baumschule, ca. 12 Meter hoch und die, also wir brauchten quasi nur einen Sponsor für das Ausmalen, weil das ist, ne, das, so ein Baum wiegt dann 2 Tonnen, das ist aufwendig, da bist du einen halben Tag mit beschäftigt, inklusive Verladen, das ist eine Riesenaktion. Das machst du ja nicht, wenn du irgendwie, also haben wir einen Sponsor dafür gefunden und ich kürze auch die Geschichte ab, wir haben insgesamt 75 Bäume ins Ahrtal verfrachtet. Das war eine spektakuläre Aktion vor 2 Jahren. Und da haben wir das erste Mal gemerkt, wie geil die Leute das finden.
Welche Leute? Die Leute im Ahrtal oder Publikum, die das mitgekriegt hat?
Beides. Also natürlich die Menschen im Ahrtal, die sich gefreut haben, dass dadurch Aufmerksamkeit entsteht. Und andere, die gesagt haben, ey, das ist aber eine coole Aktion.
Ja, Vor allem ein Baum, der sonst gestorben wäre, der schon amtlich groß ist. Das ist ja auch immer die Sache, so kleine Stecklinge speichern noch nicht so viel CO2, aber ein großer Baum hat da natürlich andere Kapazität. Das ist ja doppelt nachhaltig.
Also wenn man einen Baum umarmen kann, ist es schon besser.
Ja, also genau. Und das war, aber du hast genau die beiden richtigen Punkte angesprochen und das war auch dann unser Ansinnen, zu sagen, dafür müssen wir eine Fläche finden. Das war nicht ganz einfach. Wir sind fündig geworden in Misch bei einem sehr, sehr lieben Menschen, Udo Adriani, den ich an dieser Stelle grüße, Ortsbürgermeister von Misch, der das möglich gemacht hat. Also du brauchst bei solchen Sachen auch immer Macher, du brauchst immer Unterstützer. Ich mag mittlerweile nicht mehr diese geile Idee, Marika, Komma aber. Ich mag diese Komma-Aber-Sätze nicht mehr, weil das heißt, dann kannst du den Satz von dem Komma dir schenken.
Ja.
Weißt du, wenn du einen Aber-Satz sagst, dann weißt du genau, dass davor ist nur so ein Füllgedönse, weil jetzt kommt ja das eigentliche Ablehnende. Und im Ahrtal hast du nur Menschen getroffen, die kein Aber gesagt haben. Wir haben ein Problem, okay, machen wir. Oder wir haben ein Problem, ja, wir lösen was. Das ging nur so. Und der Udo ist zum Beispiel auch so ein Typ. Und solche Unterstützer brauchst du für solche Pflanzaktionen. Das war die erste, die ist 2 Jahre her, 75 große Bäume, spektakulär. Und da haben wir gemerkt, Mensch, irgendwie fixt das die Leute an. Also das ist ja sichtbar, du kannst ja hinfahren, du kannst den Baum sehen, vielleicht kannst du bei kleineren Bäumen auch mitmachen. Und so ist das eine zum anderen gekommen und dann haben wir gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir Bäume pflanzen? Weil was sollen wir jetzt als Organisation Geld einnehmen, um es Menschen, die in Not sind, irgendwie weiterzugeben? Das ist alles kompliziert, du musst Entscheidungen treffen, wollte ich alles nicht. Und dann haben wir gesagt, wir von Robin Gut, wir pflanzen Bäume. Das ist... An einen Baum zu pflanzen, hat nur Gutes. Also ich kenne keinen, der sagt, aber bringt doch nichts. Nee, Deutschland hat in den vergangenen Jahren 500.000 Hektar Waldfläche verloren, aus den verschiedensten Gründen. Stürme, Borkenkäfer,
Hochwasser,
genau,
Brände,
die Liste könnte man
Dürre.
Endlos fortsetzen. Und wir müssen da nachlegen, vor allem die richtigen Wälder. Ja? Wir haben zum Teil viele Monokulturen gehabt. Mischwald ist das Zauberwort der Zukunft. Mischwald, ab 2 Baumarten spricht man davon. Wir haben jetzt im Ahrtal Buche und Hainbuche gepflanzt, in Absprache mit dem lokalen Förster alles, mit dem koordiniert.
Ihr habt die gepflanzt. Habt ihr die auf einer früheren Freifläche oder da, wo früher Bäume standen? Ich kann mir ja vorstellen, da, wo früher Bäume standen, kann man wieder neue Bäume pflanzen, wenn der Boden noch okay ist. Und aber wenn ich jetzt einen Ort habe, wo keine Bäume standen und dann kommt so eine Baumpflanzaktion, ja, wir bauen jetzt da auf diese Freifläche Bäume hin. Wo habt ihr gepflanzt? Also das kann ich mir nicht gut vorstellen. Also deswegen, wo habt ihr dann gepflanzt?
Genau, das war so eine Hanglage, so circa 200-300 Meter von der A entfernt. Das hatte auch Gründe, dass wir nicht direkt an der A pflanzen konnten, Genehmigungsgründe. Und wir haben in einem Waldgebiet gepflanzt, wo es einen Kahlschlag gab. Also da muss nachgeforstet werden. So, und das haben wir dann übernommen. Und ich hatte ja anfangs die Schnapsidee oder vielmehr die Idee, 1000 Bäume zu pflanzen. Dann habe ich so gesagt, so 1000 von diesen 1 Meter Setzlingen, so ist irgendwie... Ich habe im Zivildienst viele Bäume gepflanzt und dachte mir so, nee, ist irgendwie popelig so. Ne? Wir wollen ja was Schönes, Großes draus machen mit Promi-Baumpaten. Und dann habe ich gesagt, jetzt pflanzen wir 10.000.
Und 2 sind von mir.
Und 10.000 ist echt ein Wort. Ne? Und wir hatten 6 Wochen Zeit. Wir haben dann unsere Baumshop-Seite gebaut, ne? Also www.robin-gut.shop. Also übrigens, wer jetzt uns unterstützen will, könnte über diese Seite auch einen Baum kaufen für die nächste Pflanzaktion, die gewiss kommen wird. Wahrscheinlich im Herbst, können wir gleich noch was zu sagen. Nicht im Ahrtal, sondern woanders. Und über diese Shop-Seite haben die Leute dann Bäume gekauft, haben Unternehmen Bäume gekauft und es wurden immer mehr und es sind immer mehr verrückte Sachen entstanden. Künstler, die gesagt haben, kann ich ein Bild malen, um das zu verkaufen, um mit dem Erlös Bäume zu kaufen.
Du hast auch eine krasse Wette gemacht.
Und dann habe ich diese krasse Wette mit Jürgen Milski gemacht.
Und erzähl leider verloren. Ich wäre ja fast mitgefahren da.
Du, ich wäre liebend gern gefahren. Ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir 10.000 Bäume verkaufen.
Und Jürgen hat dagegen gehalten in einem Podcast, die es nicht kennen, er hat gesagt, was, das ist popelig, wir machen 20.000.
Exakt.
Und du warst sprachlos.
Ich war sprachlos, habe ich gesagt, Jürgen, wenn wir 20.000 Bäume schaffen, fahre ich, der lebt ja zum Teil auch in Salzburg, dann fahre ich mit dem Fahrrad von Köln nach Salzburg und bring den Baum mit. Ne? Und es war halt lustig, weil es war so ein Running Gag. Und ich meine, er war gar nicht so weit davon weg, weil wir kamen auf 14.500 Bäume.
Hat er denn 20.000 für Ahrtal gesagt oder hat er 20.000 gesagt?
Nee, für die Aktion.
Ach so, schade. Ich meine, wir können das ja erweitern, 20.000 insgesamt. Dann fährst du auf jeden Fall noch.
Du, also ich kann ja was zu der nächsten Aktion sagen. Geplant ist, das steht noch nicht 100% fest, weil wir jetzt mit einer Kommune zusammenarbeiten, das erste Mal in Rottgau in Hessen. Hängt auch mit einem Ahrtal-Helfer zusammen. Der Bürgermeister ist Feuer und Flamme. Der will auf jeden Fall mit uns pflanzen. Und Ja, also das ganze Projekt braucht ja eine gewisse Vorbereitungszeit. Also hier unsere Produktion dieses Podcasts ist ja jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Und in dieser Phase, also wenn ihr ausstrahlt, dann
im Herbst,
wenn ihr ausstrahlt, genau, also wenn die Leute das jetzt hören werden, dann ist längst klar, ob wir es machen, und dann wird auch klar sein, wie viele. Wir können
verlinkt dann in den Shownotes.
Ja, genau. Aber das
schaut
ist interessant.
Mal nach bei Robin Good.
Genau, das ist interessant, wir können uns jetzt mal auf was einigen. Ich sag jetzt mal 20.000. Vielleicht kann ich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung euch dann nochmal zumindest für die schriftliche Bewerbung ein Projekt andeuten, was dann 2025 kommt. Da planen wir nämlich Großes, kann ich jetzt ehrlicherweise noch nicht.
Weißt du, ihr müsst für 24 spenden und für 25 spenden.
Ja, 24 wäre jetzt sozusagen das Forecasting, nämlich in Rottgau, weil wir planen für 25 ein ganz großes Ding, eine ganz große Baumpflanzaktion. Da ist die Zahl dann noch nicht mehr fünfstellig, die Baumpflanzzahl. Ja, ja, ich kriege da auch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil ich einfach zutiefst davon überzeugt bin, dass das nicht nur was Gutes ist. Ich meine, jeder Baum speichert 25 Kilogramm CO2 pro Jahr. Also es hängt jetzt immer von Baumarten an. Jetzt kann der Rechenkünstler und der Experte mir das noch irgendwie anders darstellen. Aber nur mal, damit man mal so eine Zahl hört. Ja. Und jeder Mensch verbraucht 12 Tonnen CO2. Das heißt, wenn du 480 Bäume pflanzen würdest, ja, dann gleichst du deine persönliche komplette CO2-Bilanz aus, und das ist großartig. So, das ist jetzt natürlich viel, das sind jetzt alles so Hochrechnungen, ne? Also nur damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Aber wenn man sich das mal vorstellt, keine Ahnung, geh mal auf 1 Million Bäume, sondern rechnest du das mal um, dann hat das einfach echt einen Einfluss. Und so viel zum Thema, ja, was kann ich denn tun? Ich sage euch Leute, es fängt mit dem kleinen einzelnen Baum an. Und jetzt braucht man ein bisschen Kopfkino. Da geht es ja nicht nur um diese CO2-Bilanz und das Gegenrechnen. Das ist mir zu einseitig. Das wäre wieder schwarz oder weiß. Also erinnert euch das, was ich eingangs sagte, was ich nicht möchte. Sondern so ein Baum hat noch ganz andere Effekte. Haben wir im Ahrtal gemerkt. Das Wir-Gefühl stärken. Auf einmal entsteht eine Gruppendynamik. Auf einmal werden Bäume gepflanzt und da kommt ein Kindergarten und liegt neben dem gepflanzten Baum einen bemalten Stein dahin, als Symbol, als dauerhafte Geste, als Überbleibsel. Und dann kommt man in 15 Jahren dahin und sagt, hier, guck mal, da habe ich damals als Kindergartenkind meinen Stein gepflanzt. Also da sind so viele verrückte...
Ja, wahrscheinlich auch die Sache in dem Moment, wo man selber mal merkt, A, was das für eine Arbeit ist, ja auch so einen Baum richtig zu pflanzen, B, in so einem Wald ist, und es macht also vielleicht auch nochmal dieses Gefühl, diese Beziehung zur Natur, zu Bäumen auch, ne?
So.
Die entsteht.
Also du meinst, dass eure Baum... Pflanzaktion sehr nachhaltig ist.
Ja, weil sie über dieses ganze CO2-Thema hinausgeht, weil sie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes enkelfähig ist. Und bei enkelfähig habt ihr beide sofort Kopfkino. Also ihr denkt sofort an eure Familien, ihr denkt sofort an Kinder, die Kinder kriegen, und das sind dann die Enkel. So, später. Und ihr sagt dann, okay, dann was wäre denn, wenn jetzt der Kindergarten bei der Baumpflanzaktion jetzt beispielsweise im Herbst in Rottgau dabei ist, und die legen da Steine hin mit dem Datum 7. Oktober 2024 Pflanzaktion in Rottgau. Und dann pflanzt der eine eine Hainbuche, der andere eine Buche, der nächste keine Ahnung was. Und in 50 Jahren, nachdem die kleine Sarah, 8 Jahre alt, den Baum gepflanzt hat und den Stein dahingelegt hat. Und in 50 Jahren, 2 Generationen weiter, wo sie mit 58 das erste Mal Oma wird und mit ihrem Kinderwagen den 3-jährigen Toni dahin schiebt, und dann steht die vor einer 50 Jahre alten Buche und sagt dann zu dem Toni, guck mal, weißt du, was das ist? Ja, das ist ein Baum. Ja, der ist ganz schön groß schon geworden. Ne? Der ist noch nicht ganz ausgewachsen, aber der ist schon richtig groß. Eine 50 Jahre alte Buche ist schon groß. Weißt du, wer den gepflanzt hat? Nee, ich. Dann sitzt da dieser 3-jährige Toni im Kinderwagen und sieht diesen Baum und sieht da seine Oma, die vor 50 Jahren diesen Baum gepflanzt hat, und denkt so, aber wie hast du diesen großen Baum? Ja, weil das war ein kleiner Baum, aber der ist gewachsen. Also über was reden wir, wenn wir über Nachhaltigkeit reden? Mehr Nachhaltigkeit geht gar nicht.
Auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mich frage, wer kümmert sich darum, dass der Baum auch wirklich so gepflanzt wird, so wachsen kann, dass der so groß werden kann? Gibt es da irgendwie Leute, die aufpassen, Förster oder?
Ja. Ja, also wir haben bei unserer Pflanzaktion, das ist eine super Frage, die ist auch wichtig, wir haben bei unserer Pflanzaktion dreijährige Nachsorge garantiert. Das heißt, die ersten drei Jahre, die halt eben wichtig sind, dass die Bäume angehen, dass sie anwachsen, Verbissschutz und so ist ein Riesenthema, weil wenn du so ein Waldgebiet nicht einzäunen kannst gegen Schalenwild, also Rehe oder Hirsche, die das mit dem Verbiss, also die an den Baum eben rangehen und dann geht er kaputt, das geht ganz schnell, dann musst du für passenden Verbissschutz sorgen und. Das garantieren wir oder haben wir jetzt im Ahrtal auch auf der Fläche garantiert, haben das aber alles auch mit dem lokalen Förster vor Ort abgesprochen. Also wir haben da keine Alleingänge gemacht.
Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man immer Leute hat, die sich auskennen. Dieter Könnes kennt sich aus.
Ja, weißt du, ich weiß nicht, ob ich mich auskenne, Thorsten.
Du kennst dich aus?
Ich beschäftige mich damit so und ob ich jetzt ein Experte bin, du wirst immer Menschen treffen, die noch mehr Wissen haben, die es noch besser erklären können. Weißt du, mir geht es gar nicht darum, wie wissend jemand dann am Ende ist. Ich meine, es gibt tolle Gesprächspartner für sowas, wenn du es mit, eben, ich habe jetzt ein paar CO2-Zahlen genannt. Da wird es 100% Leute geben, die dir das deutlich besser erklären können als ich. Mir geht es gar nicht darum.
Man ist einfach, finde ich, bei dir und bei deiner und eurer Aktion, ihr motiviert Leute, ihr nehmt Leute mit und ihr gebt einen Ausblick, was man tun kann.
Danke.
Mit Experte meinte ich halt vor allem, dass ihr nicht glaubt, ihr wisst schon, wie ihr die Bäume pflanzt und welche, sondern dass ihr euch beraten lasst, dass ihr nicht irgendwo irgendwelche Bäume pflanzt, sondern auch da nachhaltig guckt, dass im Grunde genommen, was du gerade mit der Drei-Jahres-Garantie meintest.
Man muss nicht alles wissen, man muss Leute kennen, die das wissen.
Ja, oder die unterstützen, ne?
Ja, also wir haben die Bäume ja jetzt nicht insofern selber gepflanzt. Wir waren natürlich dabei und ich glaube, den einen oder anderen haben wir symbolisch auch in die Erde gerammt. Ich habe, wie gesagt, ja auch im Zivildienst, ich weiß nicht, wie viele Bäume wir damals offiziell gepflanzt haben. Aber wir haben professionelle Pflanzpartner an unserer Seite, also Firmen, die sich damit auskennen, die wissen, wie das genau geht, die auch den einen oder anderen, die unbedingt dabei sein wollten, gezeigt haben, wie es geht. Also, du hast es gerade gesagt, man muss dann eben wissen, welche Menschen kennen sich damit aus und die beziehst du dann da in so ein Projekt mit ein und dann funktioniert das großartig.
Ganz zum Schluss geben wir immer das Mikrofon, obwohl wir hier mit Headsets arbeiten, eine Minute den Gast. Also du darfst auch deine Mama grüßen, deine Kinder grüßen, du kannst Werbung machen, egal. Und wir versuchen in diese Minute nicht reinzureden, schaffe ich nie, aber also wir reden jetzt nicht so, dass man hat 60 Sekunden abgenommen, du kannst auch ein bisschen länger werden. So, jetzt lege ich mich zurück.
Wobei, kleine Anekdote am Rande, ich hatte mein Moderationscoaching damals zu Zeiten der Lokalzeit Duisburg, da kam mein Moderationstrainer rein, begrüßte mich und zog seine Uhr aus, legte die auf den Tisch und sagte, so Herr Könnes, ich möchte Sie jetzt bitten, sich eine Minute lang vorzustellen. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich fertig und dann guckte der auf seine Uhr und sagte, krass. Und ich so, warum? 59 Sekunden. Da hatte ich ein ganz gutes Gefühl. Du kannst jetzt mal auf die Uhr gucken, wenn ich anfange zu reden und ich versuche es nochmal so einigermaßen hinzubekommen. Ich glaube, ich bin in einem 5-Sekunden-Radius, würde ich jetzt mal schätzen. Robin Gut ist eine Nachhaltigkeitsinitiative, die mittlerweile mehr ist als nur so ein Herzensprojekt. Ich habe aufgrund meiner beruflichen Vergangenheit so meine ersten Fußstapfen dort hinterlassen. Ich habe in meinem Beruf als Journalist ganz viele tolle Menschen kennengelernt, denen das auch total wichtig ist. Und wir leben jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo es immer wichtiger wird. Und was ich spannend finde, ist, das Ganze ist ein Prozess, das Ganze ist eine Entwicklung und man hört nie auf zu lernen. Das ist so ein einfacher, wie aber auch kluger Satz. Und genau das wollen wir mit Robin Gut vermitteln. Ich habe so viel Energie und so viel Leidenschaft deswegen in diesem Projekt, weil ich feststelle, dass es deutlich mehr Menschen gibt, denen das auch wichtig ist und dass wir wieder zurückkommen müssen zu den positiven Dingen. Also, dass wir die Menschen wieder im positiven Sinne abholen, dass wir sie ja stärker motivieren und genau das ist Ziel von Robin Gut. Über Nachhaltigkeit reden, enkelfähiger werden, Leute begeistern, Multiplikatoren finden, Bäume pflanzen und das alles im Hier und Jetzt.
10 Sekunden drüber.
Ja, ich habe es gemerkt, deswegen habe ich zum Schluss mehr Gas gegeben. Hast du
gut
gemerkt?
Aber jetzt gebe ich dir trotzdem nochmal ein paar Sekunden. Wo kann man dich finden?
Wir haben einmal unsere Landingpage, ist ja robin-gut.org, da findet man ein paar Informationen. Wenn es direkt konkret ums Baumpflanzen geht, haben wir eine Unterseite, eine eigene Seite, das ist robin-gut.shop, weil man eben da direkt den Baum käuflich erwerben kann. Und ja, das sind so zunächst mal die beiden Webseiten, über die man uns finden kann. Wir haben natürlich einen Podcast mittlerweile.
Hört mehr Podcast.
Wir werden uns wieder treffen, weil das Baumpflanzen ist ja nur eine Sache. Also ihr habt ja noch ganz viele andere Themen, denen ihr Raum gebt, denen ihr mit auf den Weg helft.
Im Rahmen der Podcasts, ja. Ich habe jetzt schon so viele fantastische Menschen dort kennengelernt, weil wir reden jetzt über das Baumpflanzen und viele verbinden mit Nachhaltigkeit ja immer nur so das Ökologische, ja, so Klima und alles, was damit zusammenhängt. Ohne die soziale Nachhaltigkeit gibt es auch keine ökologische. Ohne die jungen Menschen zu begeistern, mitzunehmen. Also wenn du mich fragen würdest, was würdest du als erstes, als Schulfach neu einführen, dann wäre es genau das. Weil das ist so zukunftsgerichtend, da würde man den Kindern auf eine positive Art und Weise versuchen klarzumachen, wie wichtig das ist, dass wir eben nur diese eine Welt haben, dass wir alle was davon haben wollen, dass es mit Blick auf all die Probleme, dass es nicht einfacher wird.
Aber trotzdem mit dem Ausblick, jeder kann irgendwie etwas dazu beitragen und auch mit der Haltung, die wir dafür brauchen.
Ein schöner Schlusssatz wäre, dass es mal einen amerikanischen Präsidenten gab, der gesagt hat, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag du dich, was du für dein Land tun kannst. Kennedy war es. Und ein Stück weit steckt ein Robin-Good-Gedanke dahinter. Wenn wir immer nur, und darüber haben wir eben lange gesprochen, darauf gucken, was andere für einen Mist machen und dass man sich deswegen nicht beteiligen muss, kommen wir nicht weiter. Fang mit einem einzelnen Baum an, pflanz den und dann kommen 10 weitere dazu und dann kommen 100 und dann 1000 und auf einmal ist es ein kleiner Wald.
Schönes Bild.
Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich bedanke mich. Danke, Dieter.
Danke, ich danke Marika. Euch.
Herzlichen Dank, Dieter. Danke, Thorsten.
Viel Spaß. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes und bis dann. Tschüss.
Tschö.
Nana. Nachhaltig nachgefragt. Der Podcast. Den Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alle weiteren Informationen sowie Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter www.nana-podcast.de.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.